Sie hören eine Aufnahme des Kepler Solondienst vom 10. Oktober 2012 zum Thema Genosse Wang fragt, Selbstzweifel, Mut und Missverständnisse. Der tragikomische Held Genosse Wang. Zu Gast ist Cornelia Wospanik, Journalistin, Nachrichtenchefin auf ORF 1.
Einen schönen guten Abend im Kepler-Salon. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Wir haben auch sowas wie eine wirkliche Premiere. Wir werden eine klassische Lesung heute machen. Das ist auch ein Format, das wir im Kepler-Salon noch nicht so oft praktiziert haben. Wir freuen uns sehr, dass wir das in Kooperation machen können, und zwar mit der Buchhandlung Alex. Und ich begrüße auch den Alex Stelzer hinten sehr herzlich. Die Cornelia Wospanik ist vielen bekannt oder allen bekannt in einer ganz anderen Rolle als Nachrichtenkorrespondentin vor dem Big Ben oder in Peking vor diversen Bauwerken. Also das habe ich dich auch kennengelernt, und ich freue mich sehr, du bist heute das zweite Mal schon bei uns im Salon. Jetzt ist ein Romandebüt, mal ganz ein anderes Genre. Du wirst selbst eben das vorstellen, wie es dazu gekommen ist und dieses Buch entstanden ist. Danke mal fürs Kommen und Dasein. Für die, die neu sind im Kepler-Salon, wenn Sie über unser Programm mehr erfahren möchten oder dementsprechend rechtzeitig informiert werden möchten, Sie haben die Möglichkeit, über E-Mail oder Newsletter informiert zu werden oder auch quartalsweise mit dem Programm. Wir bitten Sie, einfach hinten ins Gästebuch Ihre Daten einzutragen, dann können wir Sie auch dementsprechend mit Informationen versorgen. Für jetzt wünsche ich einen schönen Abend. Es gibt eben zuerst die Lesung, und wir haben dann schon auch Platz für Fragen aus dem Publikum. Wir werden ein Mikrofon reichen, damit wir auch alle Fragen gut hören können. Danke fürs Kommen und einen schönen Abend.
Ja. So. Ich hoffe, das Mikrofon ist aufgedreht. Ja, das ist es. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, heute hier sein zu können. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Ich muss sagen, ich komme immer besonders gern nach Linz, und ich komme auch sehr gern in dieses Setting. Sie haben schon gehört, ich bin heute zum zweiten Mal in diesem Setting. Und ich präsentiere mein drittes Buch, beide schon mit Alex präsentiert, wobei das neue Buch ein Roman ist. Das ist jetzt vielleicht etwas Ungewöhnliches für eine Journalistin, ein Posting im Ausland als Inspiration für einen Roman zu nehmen. Ich sage manchmal, es gibt zwei Arten von Journalisten, verhinderte Lehrer und verhinderte Künstler. Also Sie können sich ausmalen, zu welcher Sparte ich gehöre. Und ich habe versucht, von der verhinderten Kunst in die tatsächliche zu springen. Wie kam die Inspiration zu diesem Buch? Kurz vor der Abreise aus Peking habe ich so in einem mehr oder weniger Selbstgespräch mit einem Kollegen gesagt, irgendwie, das Dritte sollte schon Fiktion sein. Ich wollte immer Fiktion schreiben, und eigentlich, man sollte einen Journalistencharakter erfinden, der das, was das Wesen des Journalismus ist, nämlich Fragen zu stellen, damit man zu Antworten kommt und damit man Wahrheiten berichten kann. Wir haben ja den Wahrheitsanspruch oder zumindest den Anspruch, etwas zu ergründen, eine richtige Antwort zu bekommen. Also ein Charakter, der das nicht kann, weil er in China arbeitet. Und das würde ich gern verknüpfen mit aktuellen politischen Fragen. Und der Kollege hat mich angesehen und hat gesagt, das klingt wie eine gute Idee, und du nennst ihn Genosse Wang. Und dann habe ich mir gedacht, Genosse Wang passt irgendwie zu dem Typen, den ich vor mir habe. Und dann habe ich gesagt, ich werde das Buch nennen, Genosse Wang fragt. Und ich weiß nicht, wie andere Menschen Romane schreiben, aber ich hatte den Titel, ich hatte den Charakter vor meinem Auge, ich hatte keinen Plot für ihn, und ich habe mich hingesetzt und ich habe begonnen zu schreiben. Mehr will ich Ihnen eigentlich über dieses Buch jetzt nicht erzählen. Ich will zuallererst ja eine klassische Lesung machen, und ich würde ungewöhnlich einsteigen. Genosse Wang hat auch einen Gegenspieler, und mit diesem Gegenspieler beginne ich jetzt. Ich möchte dann noch einen Part lesen, wo wir ein bisschen etwas über diesen von Selbstzweifeln geplagten Menschen, der halt unbedingt zu einer Pressekonferenz gehen will und eine Frage stellen will, also den Genossen Wang, auch noch erfahren. Und dann stehe ich Ihnen natürlich bereit für alle Ihre Fragen, die Sie haben, zum Schreiben, zu China. Ja. Wie gesagt, wir beginnen mit Genosse Wangs Gegenspieler. Und der heißt Genosse Li. Genosse Li drehte sich mit einem befriedigten Grunzen zur Seite. Er hatte sich schon seit langem nicht mehr so entspannt gefühlt. In seinem Kopf war nichts. In seinem Mund hingegen waren die anhaltenden Reste der Unmengen an Baijiu, die an diesem Abend in sich hineingeschüttet hatte und die er, so wusste er, obwohl er gerade nichts wusste, noch stundenlang nicht loswerden würde. Seine Zunge klebte an seinem Gaumen. Sie klebte dermaßen an seinem Gaumen, dass er sie dort angewachsen wähnte. Ihm war sogar, obwohl ihm gerade gar nichts war, als wäre sie dort immer schon angewachsen gewesen. Nicht gerade erst und nur in diesem Augenblick, den er wahrnahm, obwohl er eigentlich nichts wahrnahm. Es war ein wunderbares Gefühl. Nur in völliger Besoffenheit wurde ihm der Genuss zuteil, ganz Li zu sein, ohne sich als Li fühlen zu müssen. Und er suchte sich immer den besten Li aus, der er nun gerade sein wollte. In diesem Augenblick war er der echteste Li, den er sich nur vorstellen konnte. Nur kurz beschlich ihn der Gedanke, dass seine Zunge nicht natürlicherweise dorthin gehören würde, dorthin am Gaumen angewachsen und dass sie eigentlich auch gar nicht so trocken sein sollte. Aber er fühlte sich sogar zu wohl, um sich zu fragen, wo er ein Glas Wasser herbekommen könnte, um diesen Alkohol und den penetranten Geschmack, den er hinterlassen hatte, wegzuspülen. Genau genommen spürte er natürlich auch gar nicht, wie die trockene Zunge an seinem trockenen Gaumen hing. Diese Zunge hatte mit dem perfekten Li nichts zu tun. Sie war ein Fremdkörper an seinem Gaumen, der sich anfühlte, als wäre es ebenfalls nicht seiner. Genosse Li wollte schlucken, aber er traute es sich nicht zu mit diesem fremden Gaumen, der sicher einem minderwertigeren Wesen gehörte und daher seinem Schluckbefehl sicher nicht folgen würde. Ganz abgesehen davon, dass er nicht so in die Realität zurückgeholt werden wollte. Also blieb er reglos. Er fühlte sich dermaßen befriedigt, dass ihm nicht einmal danach war zu atmen. Ihm schien, dass das Motorrad, das gerade vor dem Fenster auf der Straße zu hören war, geradewegs durch seinen Kopf fuhr. Sein Kopf war ein langer, dunkler und leerer Tunnel. Das Licht des Motorrads blitzte in diesem Tunnel kurz auf. Das Dröhnen des Motorrads kam bei einem Ohr in seinen Tunnel und beim anderen wieder heraus. Genosse Li war dem Hören des Dröhnens wehrlos ausgeliefert. Gerade hatte ihn etwas überfahren. Aber er fühlte sich noch immer wohl, weil nicht bei sich und daher in der tiefen Gewissheit, dass das nicht sein Kopf gewesen sein konnte, der da gerade aufgedröhnt hatte. Ihm war noch immer nicht danach zu atmen. Und dennoch holte er tief Luft. Während er sich von dem kleinen Körper, der unter ihm lag, löste, machte sein verschwitzter und schwabbeliger Bauch einen Klatschlaut, als wolle er seinem Meister applaudieren. Genosse Li hatte den kleinen Körper unter sich gerade rekordverdächtige 5 Minuten lang bearbeitet. Das konnte er auf seiner Armbanduhr ablesen, auf die er wie in einem Reflex sofort einen Blick warf. Genosse Li sah danach immer zuerst auf seine goldene Armbanduhr der Marke Rolex, von der jeder glaubte, sie sei echt. Sie sah so echt aus, dass sogar Li selbst vergessen hatte, dass er eine Fälschung war, aber das war auch völlig egal. In seinem Büroumfeld wusste niemand, wie eine echte Rolex aussah, und wenn er hohe Kader traf, ließ er die Rolex zu Hause. Mensch, war ich heute gut, sagte Li zu sich selbst und grunzte vor Freude und Befriedigung noch einmal und stellte fest, dass seine Zunge doch zu ihm gehörte und sein Gaumen, der sich im Augenblick der Erleuchtung über den 5-Minuten-Rekord doch gelöst hatte, nun brannte. Ganz abgesehen davon, dass auch dieser brennende Gaumen der seine war. Diese bittere Erkenntnis konnte seine Freude nicht trüben. Noch war er der perfekte Li. Und? Hat es dir gefallen? Fragte er den Körper neben sich. Du kannst mir ruhig sagen, dass es dir gefallen hat. Und du kannst mir auch sagen, dass es dir noch nie jemand so gut besorgt hat wie ich. Ich ziehe dir deshalb nichts ab. Im Gegenteil, wenn du jetzt endlich zugibst, dass es dir noch nie jemand so gut gemacht hat und ich der beste Mann bin, mit dem du je die Ehre gehabt hast, in die Kiste zu hüpfen, gibt es sogar noch Trinkgeld. Obwohl, eigentlich sollte ich mich von dir bezahlen lassen, so gut wie ich war. Li grinste vor Selbstzufriedenheit und erwartete einen dankbaren Blick als Antwort. Der kleine Körper neben Li versuchte, seinen Mund zum Lächeln zu bringen, aber alles, was dieser Mund zustande brachte, war sich angewidert zu verziehen. Die Hände des kleinen Körpers fassten nach einem der Kleenex-Tücher, die auf dem Nachttisch lagen, fein säuberlich verstaut in einer bestickten Hülle und wischte den einen Zwischenraum des Körpers ab. Die andere Hand schnappte mit einem anderen Kleenex schnell das Kondom, das sich bereits vom Glied des Genossen zu lösen und daher auszufließen begann und ballte sich wütend zur Faust. Dann hüpfte der Körper aus dem Bett, warf weg, was da in der rechten und linken Hand gefangen lag und ging ins Badezimmer. Genosse Li hatte nicht etwa den Namen des Mädchens vergessen, er hatte erst gar nicht danach gefragt. Genosse Li fragte nie nach dem Namen. Ihm schien sinnlos, für die wenigen Stöße, die er diesem Mädchen, nachdem sie ihn erst massiert hatten, widmete, überhaupt nach etwas anderem als dem Preis zu fragen. Aber nun, nach den unschlagbaren 5 Minuten, die sein Sex heute gedauert hatte, und nach so vielen Stößen, dass er zum ersten Mal in seinem Leben sogar aufgehört hatte, mitzuzählen, tat es ihm doch leid, dass er den Namen des Mädchens nicht wusste. Liebe flog ein ungeahntes Gefühl, das er fast als Zärtlichkeit auslegen wollte. Ihm schien, als wäre er in seinem ganzen Leben nie länger bei einer Frau gewesen, als bei diesem namenlosen Mädchen mit dem kleinen Körper. Aber nun, da er versuchte, sich an das Gesicht der Kleinen zu erinnern, hatte er kein Bild vor sich. Ihm schien sogar, dass er nie zuvor in seinem Leben einer Frau näher gestanden hatte als ihr, aber er hatte keine Ahnung, warum das so war. Er wusste nicht mehr, wie sie aussah, abgesehen von ihrem Beinzwischenraum, dem er einen längeren Blick gewidmet hatte, bevor er in ihn eingedrungen war. Er wusste auch nicht, wie sie gerochen hatte, und er wusste auch gar nicht mehr, ob sie irgendeinen Laut von sich gegeben hatte. Genosse Lee war erst wieder zu sich gekommen, als ihm das rosarote Kondom der Marke Großer Tiger von seinem halb erschlafften Glied gezogen worden war. Als dieser Gummi von ihm gezogen worden war, war ihm plötzlich bewusst geworden, wie trocken sein Gaumen war und wie schmerzhaft leer sein Kopf. Genosse Lee hatte furchtbaren Durst. So hatte er eigentlich nicht vorgehabt, seine Ekstase zu beenden. Eigentlich hatte er sich gewünscht, dass der Kopf der Gesichtslosen nun an seiner Brust läge und er, stark und männlich, seinen Arm um die Schulter des Mädchens legen und dabei versuchen würde, mit den Fingerspitzen ihre rechte Brustwarze zu fassen, während seine linke Hand die Zigarette halten würde, an der er genüsslich zog. Und zwar weitere 5 Minuten lang. Während er rauchte, würde eine kleine Hand sein Glied fassen und ihn auffordern, es jetzt sofort noch einmal zu tun, weil er der großartigste Mann auf diesem Planeten sei. Und dieses zweite Mal würde er gratis bekommen, genauso wie es dem grandiosesten Liebhaber der Welt gebührt. Noch bevor der kleine Mund zärtlich »Ich liebe dich« hauchen könnte, denn es konnte keinen Zweifel daran geben, dass man sich in einen Mann, der es ganze 5 Minuten lang machen konnte, auf der Stelle und unumkehrbar verlieben müsste, würde Genosse Lee die Zigarette in einem Schwung ausgedämpft haben, gleichsam in ein und derselben Drehung die Zigarette in den Aschenbecher und sich selbst wieder in den Beinzwischenraum befördern und ansetzen zu einem zweiten Mal und dabei einen neuen Rekord aufstellen. Ganze 6 Minuten lang. So hätte dieser Abend in Lees Vorstellung eigentlich enden sollen. Stattdessen lag er jetzt allein in diesem Bett und auf einem verschmierten Leintuch, auf dem vor ihm schon unzählige Männer gelegen hatten, und fühlte sich plötzlich furchtbar nackt und unangenehm. Genosse Lee griff zu seiner Zigarettenschachtel und dem Feuerzeug. Er fasste die Zigarette tatsächlich mit der linken Hand, seine rechte war nämlich damit beschäftigt, sein verklebtes und geschrumpftes Glied wieder in die Lage zu bringen, in der es für gewöhnlich lag. Genosse Lee zupfte gedankenverloren an seinem Schamhaar, wischte, was er aus diesem zu lösen vermochte, in das Leintuch, betrachtete noch eine Weile die Reste seiner Männlichkeit mit Trauer und deckte sich dann mit Abscheu und einem plötzlichen Gefühl der Einsamkeit zu. »Wie heißt du eigentlich?« schrie er in Richtung Badezimmer, indem er gerade einmal ein angewinkeltes Bein sehen konnte. Er schrie lauter, weil er meinte, er könne wohl nicht gehört werden wegen des fließenden Wassers und der leisen Musik im Hintergrund. »Wie du heißt, wollte ich wissen,« schrie er noch einmal. »Ich glaube nämlich, dass du mir gefallen könntest.« »Wie bitte?« trat das Mädchen aus dem Bad. »Was hast du gerade gesagt?« »Ich wollte wissen, wie du heißt, weil du mir vielleicht gefallen könntest.« Das Mädchen blickte ihn ungläubig an und prustete dann laut heraus. »Du bist ja noch besoffener, als ich gedacht habe.« Plötzlich hallte alles in seinem Kopftunnel. Mit einem Schlag fiel Lee ein, dass er auch keine Erinnerung an ihre Stimme gehabt hatte. Diese Stimme war dünn und hoch und so gar nicht wie die Stimme einer Frau, die er womöglich wirklich mögen könnte. »Ich glaube, es ist besser, du sagst jetzt gar nichts mehr«, sagte Lee und klopfte mit der rechten Handfläche auf das Bett, um ihr zu bedeuten, dass sie sich wieder setzen sollte. Solange sie den Mund gehalten hatte, war sie nämlich durchaus brauchbar gewesen. Jedenfalls war ihr Beinzwischenraum brauchbarer als ihre Stimmbänder, meinte Lee. »Sag einmal, du besoffener Idiot, spinnst du jetzt völlig?« zirpte es aus dem kleinen Körper heraus. »Du hattest deinen Spaß und wenn du nicht länger kannst, ist das wirklich nicht mein Problem, sondern deines. Das macht 200 Quai, her damit, und wenn ich wieder aus dem Bad komme, bist du bitte verschwunden.« Das Mädchen ging zurück ins Bad und ließ mit einem lauten Knall die Tür ins Schloss fallen. Lee hatte keine Ahnung, was gerade geschehen war. Was meinte sie mit »nicht ihr Problem«? So hatte noch nie eine Frau mit ihm zu sprechen gewagt, und nun musste er so etwas ausgerechnet von einer Frau hören, die er womöglich vielleicht wirklich mögen könnte, weil sie ihm zu einem neuen persönlichen Rekord verholfen hatte. 5 Minuten. Das waren unglaubliche 5 Minuten gewesen, und wenn er es ihr beweisen könnte, würde er es jetzt ohne jedes Problem 6 Minuten schaffen. Welcher Mann konnte das schon? Hatten ihr diese 5 Minuten gar nichts bedeutet? die hatte offensichtlich keine Ahnung, wen sie hier so abserviert hatte. Lee dämpfte vor Wut die Zigarette aus und zündete unmittelbar danach gleich eine weitere an. Da läutete sein Telefon. Er fluchte und verbrannte sich den Finger, während er herauszufinden versuchte, in welcher Tasche sein Mobiltelefon war. Dann fischte der verbrannte Finger das Ding aus der Jackentasche und weil er nun die andere Hand die Zigarette halten musste, verbrannte sich Lee noch einen Finger. Lee wollte das Telefon gegen die Wand schleudern aus Wut über die verbrannten Finger und die Geringschätzung seiner phänomenalen Männlichkeit, aber er war zu schwach dazu. Alles, was er aus Wut noch vermochte, war, zu dem Menschen, der es gerade wagte, ihn anzurufen, so unfreundlich wie nur irgendwie möglich zu sein. Ja, jaulte Lee verzerrt und gelangweilt in sein Telefon. Dann traf es ihn wieder Blitz und daher schwieg er 2 Sekunden lang. Jawohl, Vater. Lee richtete sich auf. Er konnte gar nicht anders. Das schmierige Betttuch fiel von ihm, das traurige Werkzeug seines Weltrekords baumelte nackt an seinem schutzlosen Ich. Aber Lee sah nicht hin. Er stand aufrecht, die Schulter nach hinten, das Kinn nach vorne, in diesem kalten Raum, auf diesem geblümten Teppich vor einem Kunstfaservorhang, hinter dem schon wieder ein Motorrad zu hören war. Vater, jawohl, jawohl, Vater. In den langen Pausen, in denen er zu wütendem Schweigen verdammt war, richtete er sich immer weiter auf. In seinen eigenen Gedanken war Lee nun der stolze Soldat, der am Tiananmenplatz die Fahne hisst. Er war die Wachablöse, er war die Garde, er zeigte Disziplin. Genau so, mein Vater, jawohl. Über seinem Kopf flogen die Kampfflieger der Volksbefreiungsarmee, um ihn herum war eine Parade, wie man sie nur alle 10 Jahre einmal sieht. Der große Vorsitzende fuhr gerade in einer schwarzen Limousine der Marke Rote Fahne an ihm vorbei und Lee fühlte sich genötigt, mit aller Kraft dem Volke dienen zu schreien. Stattdessen schrie er nur, jawohl, mein Vater. Die Massen rund um ihn wogten, sie verschmolzen ihre Einzelkörper zu Gesamtkunstwerken, sie verstanden es zu skandieren, mit voller Seele und dabei mit solch unglaublicher Haltung, wie Lee sie nun angenommen hatte. Seine Füße hoben sich in dieser Kälte rot vom Blumenmusterteppich ab, sein Glied war noch weiter geschrumpft, sein Haar stand ihm zu Berge vor Kälte und vor Schreck vor seinem Vater. Aber nichts von alledem zählte, denn Lee zeigte Disziplin. »Jawohl«, sagte Lee noch einmal, »Ihr Wunsch ist mir Befehl, Vater«, sagte er noch, und dann legte der Vater auf. Kampfflugzeuge brausten durch Lees Kopf, seine Augen waren ein Feuerwerk, die standen eine ganze Weile nackt, frierend und völlig verloren auf diesem Blumenmusterteppich. Um diesen Mann geht es natürlich nicht in diesem Roman, der ist nur der Gegenspieler. Denn der wahre Held ist Genosse Wang, der das völlige Gegenteil vom Genossen Lee ist. Genosse Wang war wortlos. Er stand mit hängenden Schultern im Raum und ließ, was hier gesagt wurde, über sich ergehen wie eine Schelte. Die Fliege auf dem Plakat am anderen Ende des Zimmers hatte sich aus unerklärlichen Gründen während der letzten 3 Sätze nicht bewegt. Vielleicht war sie tot, dachte Wang. Vielleicht war sie auch einfach nur erstarrt. Wang bemerkte gar nicht, wie erstarrt er selbst war. Seine Hände hatten sich schon seit mindestens 1 Minute nicht bewegt. Sein Blick war halb gesenkt und in dieser Halbsenke zudem halb auf seinem Gegenüber und halb auf der reglosen Fliege auf dem Plakat am anderen Ende des Zimmers. Vielleicht war die Fliege auch gar keine Fliege. Vielleicht war sie auch nur ein schwarzer Fleck auf dem Plakat. Vielleicht sehnte sich diese Fliege auch nur herbei, eine Fliege, die es nicht gab, ebenso wenig wie es ein Wort geben konnte für eine Fliege, die reglos auf einem Plakat in einer Redaktion in der Hauptstadt hängt. Man müsste ein Wort dafür finden, sagte Genosse Wang halb zu sich selbst, aber zum Glück hörte ihn sein Gegenüber nicht. Das Gegenüber war zu sehr damit beschäftigt, sich selbst beim Sprechen zuzuhören. Wangs Schultern sanken weiter in sich zurück, ganz so, als wolle er das im Flügel wachsen wie einer Fliege. Wang wollte klein sein wie eine Fliege, er wollte Flügel haben. Er fragte sich, warum diese reglose Fliege nicht einfach wegflog, wo sie doch Flügel hatte. Er würde es tun. Wie sehr wollte er nun Flügel haben? Vor allem aber wollte er nichts weiter als ein Fliegengehirn. Die reglose Fliege auf dem Plakat, die womöglich nur ein schwarzer Fleck war, in jedem Fall aber ein Wesen, Ding oder Ereignis, das nicht mit einem Wort zu beschreiben war, dachte sicher nicht so viel nach, wie Wang es tat. Nicht nur sollte es ein Wort für die Fliege auf dem Plakat geben und für ihre Reglosigkeit, es sollte auch ein Wort dafür geben, diese Fliege in ihrer plakativen Reglosigkeit in Kombination mit dem wortlosen Betrachter Wang zu beschreiben. Für diese Situation müsste es ein Wort geben. denn Wang kannte diese Situation. Er kannte auch das Gefühl. Vielleicht war nicht immer eine reglose Fliege auf einem Plakat dabei gewesen. Einmal war es auch ein Blutspritzer an der Wand des ärztlichen Behandlungssaals, dann wieder ein Kaugummi auf einem Gehsteig gewesen, aber Wang erinnerte sich an das Gefühl dieser Situation. Jetzt fühlte er es wieder. Er wusste jedenfalls, wie es war, wenn jemand mit ihm sprach und er seine ganze Aufmerksamkeit dem Fleck, dem Spritzer, dem Kaugummi oder dem Zigarettenstummel oder Teeblatt widmete, anstatt zuzuhören. Und er hatte kein Wort dafür. Damals, im Behandlungssaal, hatte ihm ein Arzt gestanden, dass er die in seiner Familie seit Generationen grassierende Tuberkulose nie wirklich überwinden würde. Aber alles, was Wang von damals in Erinnerung hatte, war, wie er diesen Blutspritzer auf der Wand betrachtet hatte, wie ihn dieser Blutspritzer gleichsam zu sich gezogen hatte, wie er zu diesem Blutspritzer wurde oder jedenfalls werden wollte, zu dem Blut des Menschen, der hier einen Spritzer seines Blutes hinterlassen hatte, ja, zu dem Menschen selbst, dessen Blut hier zurückgeblieben war. Es war bräunlich. Warum nur wurde Blut bräunlich, wenn es eintrocknete? Lag es an dem Eisen im Blut? Gab es dafür ein Wort? Sicher gab es dafür ein Wort. Aber keines für die Situation. Wang hatte damals unter Tuberkulose gelitten und nach einem Wort gesucht. Und ein anderes Mal wieder hatte er nur auf den Kaugummi gestarrt, der vor ihm auf dem Gehsteig klebte, direkt vor der Bank, auf der er gerade saß, als ihm seine nunmehr Ex-Frau eröffnet hatte, dass sie gehen würde. »Du kannst nicht lieben«, hatte sie zu ihm gesagt. Aber Wang sah nur den Kaugummi vor sich. Nun, da er sich daran erinnerte, sah er wieder nur diesen Kaugummi vor sich, deutlich und in allen Details, während er Mühe hatte, sich das Gesicht seiner nunmehrigen Ex-Frau in Erinnerung zu rufen. Er wusste nicht, wie sie ausgesehen hatte, als sie ihm, während er so auf den Kaugummi starrte, zugerufen hatte, »Hörst du mir eigentlich überhaupt zu?« »Ich habe dir gerade gesagt, dass du nicht lieben kannst, Wang. Damit könnte ich leben, denn man muss nicht unbedingt lieben, um zusammen zu sein, aber du bist einfach nie hier. Auch dann nicht, wenn du hier bist. Verstehst du mich? Hast du überhaupt nichts darauf zu sagen? Hörst du mir überhaupt zu? Warum hörst du mir nicht zu? Sieh mich doch an. Was muss ich eigentlich noch alles tun, damit du mir zuhörst oder mich endlich einmal verstehst? Wang?« Der Kaugummi war grau. Er war sicher einmal weiß gewesen, dachte Wang, denn das Grau, das er jetzt zeigte, war nicht gleichmäßig. Und da war dann noch die Stimme dieser Frau, die nicht aufhören wollte, zu sprechen. »Wang, hättest du endlich die Güte, mir zuzuhören? Ich weiß einfach nicht, wo du bist. Ich habe keine Ahnung, ob du bei mir sein willst oder nicht. Ich habe auch keine Ahnung, ob du mich wahrnimmst oder nicht. In welcher Welt lebst du eigentlich, Wang? Du sprichst nicht, du zeigst kein Glück, du zeigst keine Trauer. Ich kenne dich nicht.« Dann wurde es einen Augenblick lang still über dem Grau des Kaugummis. Seine nunmehr Ex-Frau hatte geschluchzt auf der Bank vor dem Wohnblock, der direkt am Kaugummi lag, und Wang starrte weiter. Mindestens ein Passant war auf den achtlos weggeworfenen Kaugummi getreten. Der Kaugummi zeigte deutlich das Profil einer Schuhsohle. »Ich werde mich von dir trennen, Wang. Du brauchst mich nicht. Du willst mich auch nicht. Aber eine Frau will gebraucht werden, wenn schon nicht gewollt. Jede Frau, verstehst du? Was ich an Liebe für dich hatte, hast du mit deinem Schweigen zerstört, Wang. Wenn du zumindest mit mir gestritten hättest, dann hätte ich gewusst, dass es irgendein Gefühl in dir gibt. Aber du streitest nicht einmal mit mir. So unwichtig bin ich dir.« Seine nunmehr und in dieser Situation bald Ex-Frau holte ein Taschentuch heraus, schluchzte noch zweimal und schneuzte sich laut. Dann war da wieder dieses Schluchzen neben dem Kaugummi, von dem Wang seinen Blick nicht lösen wollte. »Aber warum und worüber soll ich denn mit dir streiten, Liebste?« hörte sich Wang sagen, während er sah, wie eine Passantin mit roten Pumps auf hohem Absatz genau in den Kaugummi trat. Ihr Absatz zog den Kaugummi, der so reglos und ruhig dagelegen war, in die Länge und in eine neue Form. Der rote Schuh hatte Wangs Objekt zerstört. Irgendetwas in Wang wusste, dass es nun angebracht gewesen wäre, nicht nur endlich den Blick vom Kaugummi zu nehmen, sondern auch seinen Arm um seine damals noch Frau zu legen, so er verhindern wollte, dass sie zu seiner Ex-Frau würde. Aber Wang konnte diesen Arm nicht heben. Er wusste nicht, wie er ihn heben sollte. Er wusste nicht, wie er trösten sollte oder liebkosen. Er hatte auch kein Wort dafür. Abgesehen davon, dass er keinen blassen Schimmer davon hatte, wie er nun glaubwürdig seinen Arm um seine Nochfrau legen sollte, wusste er auch nicht, welches Wort sich hinter einer solch unglaubwürdigen Aktion verbergen würde. War es Trost? War es Dankbarkeit? War es schlechtes Gewissen oder womöglich doch, was die Menschen Liebe nannten? Wang wusste nicht, was zutraf. Er wusste nur, alles davon wäre gelogen. Er hatte keinen Drang, seine Nochfrau zu trösten. Er wusste zwar, dass sie seine Dankbarkeit erwartete, aber er wusste nicht wofür. Er wusste in seinem orangen Kopf auch, dass schlechtes Gewissen für sein anhaltendes Schweigen angebracht wäre, aber er empfand keines. Und noch weniger empfand er Liebe. Er wusste, dass das Nichtheben seines Arms seine Nochfrau zu seiner Ex-Frau machen würde, aber er wusste auch noch etwas viel Erschreckenderes, dass es ihm nämlich völlig gleichgültig war. Er hob den Blick vom Kaugummirest direkt in das verheulte Gesicht seiner Nochfrau und sah sie ausdruckslos an. Er hatte nicht das geringste Problem damit, ihr direkt in die Augen zu sehen, denn wieder einmal war es nicht er, wieder einmal waren es nicht seine Augen. Er blickte wie durch einen Schleier. Hinter seinen Augen tobte der Kampf gegen seinen Wahnsinn, aber davon trat nichts nach außen durch seinen gelähmten Blick. Er sagte nichts, er starrte sie nur leer an. Eine halbe Ewigkeit lang starrte er so, während sie auf ein Wort wartete, eine Geste, eine Hoffnung, aber es kam nichts. »Du bist ein Arschloch, Wang«, sagte seine Nochfrau. »Du hast nicht einmal die Eier, mir zu sagen, dass du mich nicht liebst und nicht willst. Du bist zu feige, um es selbst zu beenden. Stattdessen glotzt du mich nur an. Ich wette, du könntest bis an dein Lebensende so mit mir sein, ohne mit mir zu sein, du glotzender, schweigender Feigling.« Sie hatte recht. Wang hatte weder den Mut zu gehen, noch den Willen zu bleiben und überwand beides, indem er sich sagte, dass ihm beides egal war. Er wusste, dass er nichts weiter tun musste, als nichts zu tun, um das zu tun, was er nicht tat. Während er sie wie mit gelähmten Augen ansah, wollte er sagen, dass er gerade jetzt, wie schon so lange befürchtete, verrückt zu werden, dass er unmöglich jemals hätte sagen können, was wirklich in ihm vorging und dass es ihm lieber sei, wenn sie ihn jetzt als kalt und gefühllos hasse, als zu erkennen, wie verrückt und kaputt er wirklich war. Er wollte ihr sagen, dass sie vor einem Verrückten, wie er einer war, die Flucht ergreifen sollte, jetzt und sofort. Er wollte ihr sagen, dass er sie zu sehr mochte, um ihr seinen Wahnsinn anzutun, dass er sie zumindest mochte, wenn schon nicht liebte. Und dann wollte er sagen, dass er sie nicht deshalb nicht liebte, weil sie nicht liebenswürdig war, sondern weil er nicht wusste, wie das ging und weil er nicht wusste, wo er in seiner inneren Unordnung einen Winkel für ihre Liebe freimachen sollte. All das wollte Wang ihr sagen. Aber während er es dachte, regte sich sein Blick noch immer nicht. Und auch seine Zunge war gelähmt. Für einen kurzen Augenblick war ihm, als würde sich sein Arm doch heben, und es war Wang selbst, der aus dieser unwillkürlichen, angedeuteten Bewegung den meisten Mut schöpfte. Vielleicht war er doch nicht ganz so kaputt und verrückt, wie er dachte. Aber es war nur der Bruchteil eines Augenblicks gewesen, und im nächsten Augenblick fiel Wang zurück in die nicht sichtbare Verzweiflung über seinen schleichenden Wahnsinn und sein Blick zurück auf den zerstörten Kaugummi. »Dieser rote Stöckelschuh hat mein Kaugummiobjekt zerstört«, sagte er ruhig, »und das wäre es das Wichtigste auf dieser Welt zu seiner Nochfrau, ohne sie anzusehen.« Sie stand auf, griff nach ihrer Tasche, schlug ihm mit dieser über den Kopf und rannte weinend weg. Seit damals hatte Wang eine Ex-Frau. Und seit damals hasste er Kaugummis. Und dennoch musste er immer wieder »Ich liebe dich« sagen, wenn er auf der Straße einen sah. Ganz so, als wollte er üben dafür, wie er es beim nächsten Mal besser machen könnte, wenn ihn wieder einmal eine Frau auf der Parkbank neben einem Kaugummi und vor einem Wohnblock verlassen würde. Wang wollte sich auf jede Situation, die das Leben bringen kann, vorbereiten und er wollte für jede Situation ein Wort. Aber er hatte kein Wort für diese Übungen gefunden. Er wusste nun, in der Kaugummisituation durfte er auf keinen Fall über den Kaugummi sprechen und in der Tuberkulose-Situation auf keinen Fall über den Blutspritzer. Und da sich die Situation, in der er nun war, für ihn genauso anfühlte, wie die Kaugummisituation und die Tuberkulose-Situation es getan hatten und er genauso wie damals in den Kaugummi und den Blutspritzer nun in eine echte oder vermeintliche Fliege abgeglitten war, war es das Gebot der Stunde, die Fliege nicht zu erwähnen. Wegen des Kaugummis hatte er seine Handtasche über den Kopf bekommen und seine Frau verloren. Und die Bemerkung mit dem Blutspritzer brachte ihn wegen Nichtbeachtung der Notwendigkeiten der öffentlichen Gesundheit angesichts ansteckender Krankheiten einen Verweis im Personalakt und eine Selbstkritik ein. Was immer Wang nun tun würde, es war am besten zu schweigen, denn würde er den Mund öffnen, er würde den Drang verspüren, etwas über die Fliege auf dem Plakat zu sagen. Das durfte er nicht. Das wusste er. Aber die ganze Anstrengung, die er diesem Vorhaben widmete, wurde nun von einem jähen Geistesblitz unterbrochen. Gerade jetzt, in der vierten Minute, in der sich die Fliege nicht bewegt hatte, hatte Wang ein Wort für das gefunden, was nun getan werden musste. Er nannte es Detailschweigen. Wang schwieg. Es war nicht schwer, denn das Gegenüber sprach unaufhörlich weiter. Und dann geht es natürlich auch um Journalismus. Und es geht um Pressekonferenzen. Aber davon habe ich Ihnen jetzt nichts vorgelesen. Ja, fragen Sie mich.
Ja, mich würde interessieren, wie man in China, wie Journalisten in China zu Informationen kommen. Ich denke, dass ja die offizielle Information, die von den staatlichen Stellen verbreitet wird, nicht unbedingt das Interessante ist, sondern interessant werden sein die inoffiziellen Informationen. Gibt es da ein Netzwerk? Wie kommt man an diese Informationen heran? Wie funktioniert das?
Naja, es ist schon die offizielle Informationen auch manchmal interessant, weil in der offiziellen Informationen auch sehr vieles über das sagen, was nicht gesagt werden soll. Oder was jetzt gerade angesagt ist oder nicht angesagt ist. Aber es stimmt schon, es ist der journalistische Arbeiten in China natürlich ein völlig anderes als im Westen, weil auch die Rolle der Journalisten eine ganz andere ist. Und darüber schreibe ich auch, das ist ja auch der Grundkonflikt dieser Journalisten. Das Verständnis von Journalismus in China ist eines des Propagandaarbeiters. Der Journalist ist nicht einer, der irgendwo dazwischen steht und für die Öffentlichkeit, die ein Recht auf Wahrheit hat, beleuchtet, was die Politik tut. Der Journalist hat natürlich eine völlig andere Funktion. Die Journalisten der staatlichen Medien sind sich dessen auch bewusst. Um Ihre Frage zu beantworten, wie kommt man zu Informationen? Man muss halt in China als Journalist, glaube ich, die Quellen noch viel genauer angeben, als das anderswo der Fall ist. Ja, wir haben sehr oft über Dinge berichtet, wo wir wirklich nicht verifizieren konnten, was stimmt jetzt. Ja, wenn ich denke an den Tibet-Konflikt, wenn ich denke an andere Minderheitenkonflikte, wo man ganz einfach die Quellen wiedergeben muss. Wie kommen Themen auch in China aufs Tapet? Man darf nicht unterschätzen die Wirkung der neuen Medien, wie sehr sich Menschen vernetzen, wie sich auch Journalisten, die im Internet tätig sind, sehr interessant organisieren, dass zum Beispiel der Weibo, das ist die chinesische Variante von Twitter, der Weibo-Schreiber der einen Provinz die Geschichte aus der anderen Provinz schreiben wird, ja. Das heißt, man steckt sich die Informationen so, dass dem einen in der einen Provinz dann eher nichts passieren kann von den lokalen Behörden. Das ist eine Möglichkeit, wie Informationen an die Öffentlichkeit kommen. Und die Hoffnung, dass man Behörden irgendwie kritisch befragen könnte und kritisch zu ihrer Arbeit abklopfen könnte, die ist halt enden wollend.
Wenn man Korrespondentin ist, fühlt man sich sehr stark beobachtet von den Leuten im Land, was man schreibt, welche Informationen man weitergibt, auch welche literarischen Werke man produziert.
Ja, ich bin immer davon ausgegangen, dass wir überwacht werden. Ja. Und ich glaube, wenn man von Anfang an davon ausgeht, dass man überwacht wird, ja, dass das Telefon abgehört wird, dass vielleicht auch der eine oder andere Mensch, mit dem man zu tun hat, vielleicht auch noch eine andere Aufgabe hat und jemanden informiert, dann ist das nicht besonders problematisch. Ich habe das für mich als Journalistin deshalb nicht besonders problematisch gefunden, weil ich ja sowieso einen öffentlichen Beruf habe. Ja? Alles, was ich geschrieben habe oder jede Aussage oder jede Fernsehgeschichte ist ja für die Öffentlichkeit. Es hat für mich keinen Unterschied gemacht, ob Behörden im Vorfeld wissen, was einen Tag später in der Zeit im Bild laufen wird. Ja? Ich glaube, man kann sich in eine Paranoia auch hineinsteigern. Jetzt ist uns aber natürlich zugute gekommen, wenn Sie für eine kleine Fernsehanstalt arbeiten und für eine kleine Radioanstalt, dann sind Sie für die chinesischen Behörden nicht besonders wichtig. Ja. Es interessiert die chinesischen Behörden endenwollend, welche Presse sie in Österreich haben, vereinfacht ausgedrückt. Ja. Es ist den chinesischen Behörden wichtiger, wie in den USA oder in Großbritannien über sie berichtet wird. Es ist ihnen wichtiger, was in der BBC auf Sendung geht, die auch im Land selbst gesehen werden kann. Wird die chinesische Botschaft mein Buch lesen? Ja. schauen Sie, als Journalistin ist man ja vom Berufs wegen zynisch. Ich denke, mir könnte eigentlich nichts Besseres passieren, als dass dieses Buch auf den Index kommt. Ja, weil ich meine, es gibt nichts Schöneres als etwas, was schwarz, wenn Sie einmal schwarz gehandelt werden, dann haben Sie es wirklich geschafft. Aber so vermessen bin ich nicht. Ja. Um es abzukürzen, natürlich gibt es in China Zensur, keine Frage. Natürlich arbeiten auch ausländische Journalisten unter Restriktionen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich permanent unfrei gefühlt habe. Ja. Wer wirklich aufpassen muss, das sind chinesische Staatsbürger. Worauf man als westlicher Journalist wirklich aufpassen muss, das ist, wie weit man chinesische Staatsbürger, die als Informanten fungieren, rauslehnt oder zum Beispiel auch für sich selbst schützt. Das haben wir auch mehr als einmal getan, einfach zu sagen, man muss Informanten auch vor sich selbst schützen, weil westliche Journalisten sind nach ein paar Jahren wieder weg aus dem Land, aber dem chinesischen Staatsbürger, dem kann es echt schlechter gehen. Ja. Nein, der schlimmste Fall. Also mir ist eigentlich kein Fall geläufig, wo ein chinesischer, wo ein ausländischer Journalist in China in Haft gekommen ist und vor Gericht gestellt wurde. Das Schlimmste, was ihnen passieren kann, ist, dass man ihnen sagt, sie verlassen innerhalb einer Woche das Land. Ja? Was viel wahrscheinlicher ist, bevor es dazu kommt, werden sie einfach dem Druck ausgesetzt, der ausländischen Anstalten am meisten wehtut. Ja. Sie kriegen ein Visum nicht verlängert. Sie wollen, was weiß ich, sie wollen jemanden akkreditiert haben. Sie brauchen für ihr Büro irgendetwas. Sie bräuchten eine neue Genehmigung. Das sind die allerwahrscheinlichsten Methoden. Ja. Aber das ist wirklich das Allerschlimmste, wenn man den Bogen überspannt, dann wird man des Landes verwiesen.
Ich wollte zu Ihrem Buch noch was fragen.
Ja.
Ich fürchte, Sie werden nicht auf den Index kommen, weil ich sehe nicht, was diese zwei Chinesen von uns unterscheidet. Also ich frage mich, wo das Chinesische da drinnen ist.
Das ist eine sehr gute Frage, die Sie mir hier stellen. Na, schauen Sie, ich lese ja heute nicht zum ersten Mal aus diesem Buch, ja? Und ich habe verschiedene Passagen aus diesem Buch ausprobiert. In den meisten Lesungen, die ich bis jetzt gemacht habe, lese ich die erste Pressekonferenz, zu der er geht. Verzeihen Sie mir, ich wollte heute was anderes lesen. Ganz einfach. Aber gibt es so etwas wie universell Menschliches? Gibt es sowas wie universell menschliche Eigenschaften, Menschentypen? Ja. Aber Sie haben schon recht, Sie haben in diesen beiden Passagen von Journalismus und wie ist es, auf eine chinesische Pressekonferenz zu gehen, nichts gehört. Aber die wollte ich halt heute einfach nicht lesen. Menschliches, habe ich gesagt.
Ja, ich oder?
In Anlehnung an den Text, wie ist denn die offizielle Lesart in China zur Prostitution? Gibt es dort offiziell Prostitution oder nur inoffiziell? Ist es verboten, unter Strafe gestellt?
Ja. Es ist Prostitution offiziell verboten, wie auch Pornografie offiziell verboten ist, wie es auch Gesetze gibt, die auch ständig verschärft werden über die Regelung, was denn schon alles Pornografie ist. Eine der abstrusesten Regelungen der letzten Verschärfung war, dass jeder Film zensuriert werden muss, wo man Sex nur hören kann. Ja, also auch schon allein die Idee davon verstößt schon gegen die Zensur. Und das ist natürlich schon etwas, was vielleicht ist es mir als Frau besonders aufgefallen, ja, etwas, was schon ein sehr, sehr arger Widerstreit ist in dem Land. Weil andererseits habe ich selten irgendwo so eine, ja, öffentliche Käuflichkeit von Frauen gesehen wie in China. Und in bestimmten Regionen Chinas, da muss man auch dazu sagen, Regionen, wo halt viel gebaut wird oder wo auch viele Ausländer hingehen, ja, wo man einfach sieht, dass auch ganze Hotels darauf ausgerichtet sind. Ja. Sie steigen ab in irgendeinem Hotel in der tiefsten Provinz, wo daneben ein großes Bauprojekt ist und die Füße brennen ihnen, weil sie den ganzen Tag auf den Füßen waren und sie wollen eine unschuldige Fußmassage, die da angeboten wird im Hotel. Ja. Und sie finden sich in einer Rezeption, wo die Damen, die dort massieren, irgendwie in knappsten Röcken. Und dann wird aber für die Frau, die sich dort die Füße massieren lassen will, sofort ein junger Herr bereitgestellt. Ja, das habe ich schon sehr arg gefunden. Also arg, inspirierend, sagen wir mal so, bis zu einem gewissen Grad auch inspirierend. Also diese Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Verbot, ja, und andererseits der öffentlichen Sichtbarkeit käuflicher Liebe, wenn Sie so nennen wollen, war für mich in China sehr, sehr auffällig. Ja. Und deshalb verarbeite ich das auch, ja. Jetzt ganz abgesehen davon, dass es zum Charakter Lee passt, ja. Also, die chinesische Massage, ja, oder ich meine, diese Frisiersalons in allen Städten in China, ja, die keine Friseure sind, ja. Ich meine, ja, man kann sich schon auch die Haare dort schneiden lassen, ja, aber im Hinterkammerl steht halt eine Pritsche, ja. Das ist chinesische Realität.
Wie ist es Ihnen ergangen mit der chinesischen Sprache?
Schlecht.
Wie viele Zeichen beherrschen Sie?
Ich habe sie nicht gezählt. Na, also, ich will da nichts beschönigen. Also, ich habe ein überlebensfähiges Chinesisch gelernt.
Das heißt, wie viele Zeichen?
Ich habe die Zeichen nicht gezählt. Puh, was soll ich können? 100?
Nicht mehr?
Nein.
Ist das ausreichend, um in China zu überleben?
Ja.
Ja, mit 100 Zeichen?
Ja, das ist ausreichend, um in China zu überleben. Es ist nicht ausreichend, mhm. Um die journalistische Arbeit allein zu machen. Okay. Ja, aber zum Überleben, ja.
Und für den Herrn Lee hätten Sie dann die Übersetzung Pflaume oder eine andere gedacht?
Na, das ist der Pflaume Lee, ja. Wieso so circa jeder zweite Chinese okay. heißt, oder?
Ja.
Wollen Sie auch noch wissen, was der Herr Wang ist, oder das wissen Sie ja sicher, oder?
Dafür fragen, ist dieser ambivalente Umgang mit sexuellen Prostitution und so weiter auch damit in Zusammenhang zu bringen, dass es ja wie bekanntermaßen in China durch diese Ein-Kind-Politik einen riesen Männerüberschuss gibt. Nicht? Vielleicht will man damit auch dieses Thema ruhig halten oder Explosionen vermeiden. Wie sehen Sie das? Es gibt ja 20, 30 Millionen Männer im, sagen wir mal, testosteron-maximierten Alter, die eigentlich keine Frau finden
können. Ich muss Ihnen jetzt sagen, so intensiv habe ich mich mit diesem Thema nicht beschäftigt, dass ich darüber nachgedacht hätte. Aber es stimmt natürlich schon, dass es ganze Regionen in China gibt, wo es einen massiven Frauenmangel gibt. Ich meine, ja, da würden wir jetzt in eine philosophische Diskussion darüber geraten, ist Prostitution notwendig und sind Männer so arm, wenn sie keine Frau für den Sex finden? Das ist eine Diskussion, auf die ich mich nicht einlasse. Ja, hat das was damit zu tun? Ich habe keine Ahnung. Ich bin keine Soziologin. Ich habe es nicht studiert, habe mich nicht damit auseinandergesetzt.
Dass dieser Testosteronüberschuss nicht natürlich auch unter Umständen zu politischer Radikalisierung oder zu Widerständen oder zu sonstigen Ausbrüchen führen kann. Sehen Sie hier einen politisch motivierten Umgang des Verbotes einerseits und des Duldens andererseits dieser Zustände?
Naja, ich glaube schon, dass Sie China nicht mit dem arabischen Raum vergleichen können. Ja, na, also ich meine, ich glaube, dass im arabischen Raum schon eine andere Problematik dazu kommt. Im arabischen Raum kommt die Problematik dazu, dass sie, jetzt da kennt sich die Frau Kneißl sicher besser aus, aber soweit wie ich mich damit befasst habe und dort unterwegs war und berichtet habe, kommt natürlich schon dazu, dass sie eine Masse an jungen, arbeitslosen Männern haben. Was heißt das? Wenn ich heute ein junger, arbeitsloser Mann bin in einem arabischen Land, habe ich keine Wohnung, kann ich nicht heiraten und wenn ich nicht heirate, kann ich keinen Sex haben. Ja? Das ist in diesen Gesellschaften viel extremer als in China. Also es gibt in China gibt's das nicht. Ja? Und insofern glaube ich, ist der Vergleich der arabischen Welt mit China da keiner, den ich ziehen würde.
Ich meine jetzt nicht einmal die arabische Welt, sondern tatsächlich, wenn es 30, 40, 50, 60 Millionen zu viele Männer gibt, die nicht einmal, ob sie jetzt arbeitslos sind oder nicht, eine Chance haben, eine Frau zu kriegen, jetzt im Sinne einer Ehe.
Na, ich habe verstanden, Sie haben die These...
Ist das nicht wirklich ein Problem?
Ich glaube, Sie haben die These aufgestellt, dass die chinesische Führung bis zu einem gewissen Grad die verbotene Prostitution und Pornografie und alles, was damit zusammenhängt, toleriert, um dieser Zeitbombe entgegenzuwirken. Ist ein ja, denkbarer Ansatz. Könnte ich Ihnen aber jetzt weder bestätigen noch widersprechen, aber könnte so sein, ja.
Frau Wospanek, uns sind vor 10 Jahren die chinesischen Städte schon sehr unmenschlich vorgekommen. Jetzt hört man, dass die Verkehrssituation dramatisch zugenommen hat. Ist es dort lebenswert?
Na, ich glaube, das wird überhaupt das große Problem der Zukunft sein in China, ne? Dass einfach das propagierte Wachstumsmodell an seine natürlichen Grenzen gerät. Ja? Wenn man sich vor Augen führt, dass die eine Hälfte der Chinesen Wohlstand hat und die andere Hälfte der Chinesen dort erst hin will, dann fragt man sich wirklich, wie das funktionieren soll mit all den Autos. Ist Peking eine lebenswerte Stadt? Nein. Aber Peking ist eine extrem spannende Stadt. Genauso wie China einfach ein extrem spannendes Land ist, ja. Und absolut sehenswert und absolut bereisenswert und für einen Korrespondenten ein großartiges Posting. Weil es einfach eine wirkliche politische Größe ist und auch gesellschaftlich wahnsinnig interessant. Aber um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube nicht, dass dieses Wachstumsmodell so aufrechtzuerhalten ist. Und das wird dann auch die politische Führung für ein ganz großes Problem stellen. Wenn die Politik in China so funktioniert, dass man sagt, man gibt den Menschen Wohlstand und die Option darauf, mit ihrer Eigentumswohnung und mit Konsum es sich zu verbessern und dafür halten sie dann politisch still und das ist ja ein Weg, der auch sehr gut funktioniert, fragt man sich, wie das mit den mangelnden Ressourcen für die zweite Hälfte der Bevölkerung, die jetzt noch in Dörfern lebt, wie es sie bei uns schon sehr lange nicht mehr gibt, möglich sein soll. Ich glaube, das ist das ganz große Thema und ich glaube, wenn sich im Westen die Journalisten darauf versteifen oder so die Erwartungshaltung unserer Heimatredaktionen, ja, wann springt da jetzt der Funke von Revolutionen auf China über, sind die nicht furchtbar unzufrieden, werden sie nicht bald auf die Straße gehen? Ich glaube, dass wir da auf dem völlig falschen Gleis unterwegs sind, zu erwarten, dass es sowas wie eine Revolution aus politischen Gründen geben könnte, ja. Jetzt sage ich überhaupt keine Revolution für China voraus in der nächsten Zeit, aber ich glaube, dass wirklich, dass die Umwelt ein ganz, ganz großes Thema werden wird und sich die Führung wirklich wird ansehen müssen, wie man das lösen kann. Also ich sehe da keine Lösung. Ich würde Ihnen absolut empfehlen, China zu bereisen. Ja? Ich würde Ihnen aber nicht nur empfehlen, die Städte zu bereisen, sondern auch das Land. Ich meine, es ist ein total... Gut, meine Lieblingsprovinz, also landschaftlich, meine Lieblingsprovinz ist Yunnan und ich habe es auch sehr mit dem Nordosten, der wahrscheinlich nicht jedem zusagt, vor allem im Winter mit minus 20 Grad. Mir persönlich gefällt es dort sehr gut, ist halt nicht jedermanns Sache, ja. Aber ich halte China für ein absolut bereisenswertes Land, für ein absolut sehenswertes Land und ich glaube auch, dass man es bereisen sollte, weil sich vieles an Klischees, die wir vielleicht im Westen haben von den Chinesen, sehr verschieben kann, wenn man sieht, wie diese Städte benannt sind, wie dort gelebt wird. Ich habe immer das Beispiel gebracht, oder ich bringe das Beispiel noch immer gern, unweit meines Büros war ein Shopping-Center, da, wenn man da jemanden mit verbundenen Augen abgeworfen hätte, und ihn gefragt hätte, in welchem Land bist du? Er hätte wahrscheinlich gesagt, USA. Ja? Das sind Shopping Malls, wie es in Europa nirgendwo gibt. Also auch diese, zum Teil sehr amerikanisiert, die Städte. Ja? Aber wo man auch sieht, wie viel Kraft, wie viel Energie, wie viel Initiative, wie viel Fleiß da dahinter steckt. Also ich würde jedem nur empfehlen, China zu bereisen. Oh! Genosse Lee hat noch eine Frage.
Worauf ist der Chinese stolz oder die Chinesin?
Der Chinese ist in erster Linie einmal darauf stolz, Chinese oder Chinesin zu sein. Aber ich nehme an, das wissen Sie ohnehin, oder? Das ist etwas, was mich in China sehr fasziniert hat. Das ist auch eine westliche Haltung, die sich dann verschiebt, wenn man hinkommt, ja. Wir haben so diese Vorstellung, die müssen alle gehirngewaschen sein und es wird ihnen irgendwas eingetrichtert. Wie viel echter Nationalismus da vor allem in der jungen Bevölkerung vorhanden ist, das hat mich schon überrascht. Ja? Echter Nationalismus. Ich habe ja die These, dass die Chinesen und die US-Amerikaner einander sehr, sehr ähnlich sind. Dass sie viel mehr Gemeinsamkeiten haben als Unterschiede. Vielleicht können sie deshalb nicht riechen und aber dann doch miteinander umgehen. Warum? Beide sind riesige Länder, die glauben, sie haben die allerbeste Kultur, die es jemals gegeben hat. Das heißt, da gibt es wirklich einen echten großen Nationalismus. Und sie haben eine Riesenbevölkerung, von der der Großteil keinen Reisepass besitzt und deshalb den Rest der Welt nie gesehen hat. Und das haben die beiden gemeinsam. Aber um Ihre Frage, ja, in erster Linie darauf, Chinese zu sein. Und es ist ja auch interessant, dass man immer ein Chinese bleibt. Egal, ob man jetzt in dritter Generation irgendwo im Ausland geboren ist, der Chinese bleibt immer ein Chinese. Andererseits aber ein Zuwandererkind, egal, ob man in China geboren ist und vielleicht chinesischer ist als der Chinese dritter Generation, der in den USA aufgewachsen und sozialisiert worden ist, kann das Zuwandererkind nie ein Chinese werden. Das fasziniert mich auch sehr. Also Integration gibt es überhaupt keine.
Wie denken Sie über die chinesische Investitionspolitik in Afrika und Lateinamerika? Wie wird sich das entwickeln in den nächsten 10 Jahren? Was haben die vor? Was wollen Sie?
Schauen Sie, da habe ich einen etwas differenzierteren Blick darauf, als er bei uns ist. Auch weil ich mich ein bisschen in der afrikanischen Community auch in China bewegt habe. Ja. Natürlich ist die chinesische Außenpolitik getrieben von Rohstoffvorkommen. Nona. Ja, also die außenpolitischen Interessen gründen darauf, wir stellen uns mit denen gut, wo wir Rohstoffe herkriegen. Jetzt sage ich, damit unterscheiden sie sich aber nicht unbedingt von den US-Amerikanern, oder? Was man öfter von Afrikanern hören wird, ist auch, schaut, sie haben im Grunde kein Problem damit, dass jetzt ein Dritter auf dem Markt ist. Bis jetzt haben sich die Europäer und die Amerikaner unseren Kontinent aufgeteilt, jetzt haben halt die Chinesen auch noch dazu. Ja. Schaffen die Chinesen irgendetwas Nachhaltiges in den afrikanischen Ländern, in denen sie aktiv sind? Soweit man hört, nein. Ja. Es wird zwar Infrastruktur gebaut, es werden aber offenbar ganze Flughäfen gebaut, deren Betrieb dann nur möglich sein wird, wenn bis in alle Ewigkeit dort die chinesischen Techniker bleiben. Bauen die Chinesen irgendwo in Afrika Fabriken, in denen die lokale Bevölkerung arbeiten kann? Nein. Ja. Das heißt, sie haben zum einen Afrika als einen neuen Exportmarkt, also sie haben zum anderen Afrika als ein Land, dessen Rohstoffe man ausbeuten kann, aber zum anderen, und das hört man von vielen Afrikanern immer wieder, bauen die Chinesen zumindest die dafür notwendige Infrastruktur. Was unter den westlichen Mächten nicht immer so gewesen sein soll. Also ich habe da einen sehr differenzierten Blick drauf.
Ja, dafür kaufen sie auch eine Menge Land dort, oder? Was die Amerikaner ja eher nicht so gemacht haben.
Ja.
Sollten wir Ihre Sichtweise hören.
Ja.
Haben Sie Pläne für ein nächstes Buch?
Ja. Keine, über die ich sprechen würde. Aber ich glaube schon, dass der Genosse eine Fortsetzung verdienen würde. Ich glaube, er ist mal hausbaufähig. Und er geht auch zu Pressekonferenzen, keine Sorge. Ja, aber schauen wir mal. Es ist jedenfalls etwas ganz, ganz anderes als die journalistische Arbeit. Es ist ja sogar im Grunde eigentlich sogar das Gegenteil von journalistischer Arbeit, weil der Journalist wird darauf getrimmt zu verknappen und wenn man kreativ schreibt, dann trainiert man sich darauf, Dinge auszuschildern. Ja. Als Journalist wird man darauf trainiert, Informationen zusammenzufassen und so knapp wie möglich wiederzugeben. Und beim kreativen Schreiben macht man das Gegenteil. Und das habe ich sehr genossen und ich genieße es sehr. Sich hinzusetzen und eine Geschichte einfach entstehen zu lassen, vor dem eigenen Auge entstehen zu lassen und niederzuschreiben. Und das ist halt etwas, was nicht unter Zeitdruck funktioniert und es funktioniert auch nicht wie jede andere Tätigkeit, wo man sagt, ich setze mich heute Abend von 8 Uhr bis 10 Uhr hin und ich schreibe jetzt am nächsten Roman. Also so war das ja nicht. Ja. Da muss eine Idee kommen, es muss der Zeitpunkt passen, es muss passen, dann setzt man sich hin und man schreibt. Und ich bin mit dem Genossen ziemlich zufrieden.
Eine der großen Vorteile der chinesischen Wirtschaft, die sich ja wunderbar entwickelt hat in den letzten Jahren, gar keine Frage, ist, dass es auch sehr viele Auslandschinesen gab vorher, die dann auch im Land investiert haben. Und jetzt haben Sie gesagt, auch ein Auslandschinese, der sozusagen nach China kommt, wird nie mehr als sozusagen Chinese gesehen.
Nein,
als
falsch. Nein. Ich habe das Gegenteil gesagt.
Verzeihung, dann war ich da nicht.
Sie bleiben immer ein Chinese. Sie also, können nie aufhören, ein Chinese zu sein.
Auch wenn man im Ausland geboren wird, ist man der Chinese.
Ja. Man da hört nie auf, ein Chinese
okay.
zu sein.
Ja, das wollte ich nur. Ja. Dann war ich okay. Danke.
Und das ist in der Tat ein Phänomen, das Sie da beschreiben, das ist ein Phänomen, das natürlich mit der Wirtschaftskrise verstärkt worden ist, ja, wo natürlich ausgebildete Leute aus dem Westen nach China zurückgegangen sind. Es gibt ja in China heute offenbar unter jungen Menschen die Theorie, Ausbildung im Westen, Karriere in China, Pension in Europa. Na. Außerdem sind Sie als Touristen angenehm, oder? Gut organisiert, kaufen viel ein. Also. Na, es hängt davon ab, wo Sie unterwegs sind. Also Sie werden nicht frei nach Tibet reisen können. Wobei ich sagen muss, mir ist es sowieso nie gelungen, hinzukommen, weil der Journalist nie eine Chance gehabt hat. Aber sonst. Es ist überhaupt, das hat mich in China auch so fasziniert, es ist so unberechenbar und das macht es auch so spannend. Manchmal glauben sie, das kann doch kein Problem sein und da taucht irgendwo ein Problem auf. Und dann denken sie sich wieder, das wird uns nie gelingen und es geht. Ja. Aber es ist kein Land, in dem man nicht frei reisen könnte. Ja. Sie können natürlich frei reisen, sie brauchen nur jemanden bei sich. Ich meine, sie müssen so viel sprachkundig sein, dass sie sich durchkämpfen können oder sie brauchen jemanden, der ihnen hilft, weil der Grad der Nichtbeherrschung von Fremdsprachen ist schon ein extrem hoher. Ja. Und das ist dann eigentlich auch faszinierend, weil an jeder Schule, und ich meine, die Alphabetisierungsrate in China ist extrem hoch, ja. Es gibt so gut wie keine Analphabeten mehr. Es geht jedes Kind in die Schule. Und die lernen dort auch Englisch. Aber spricht keiner. Na, es wird Englisch gelehrt. Es wird Englisch gelehrt, aber ich. Es ist auch sehr interessant, die Annäherung ans Alphabet. Ja, also jeder Chinese lernt ja das Alphabet, weil man ja auch die Umschrift, also Pinyin lernt, also die Umschrift für die Schriftzeichen. Es können aber die Chinesen dann mit einem in lateinischen Lettern geschriebenen Wort nichts anfangen, weil sie exakt Pinyin exakt verstehen, also als Umschreibung ihrer Silben, und sie können ihnen ein englisches Wort zeigen, ja, das sie nicht lesen können. Obwohl sie jeden einzelnen Buchstaben kennen. Und das sehen, daran sieht man schon, wie unterschiedlich auch die Systeme sind. Ja. Und wie es sein kann, dass in den Schulen Englisch unterrichtet wird, aber so gut wie niemand Englisch spricht, das fasziniert mich auch. Also, aber vielleicht ist es ein bisschen so, wie es seinerzeit im Ostblock war. Ne? Ich habe eine liebe ungarische Freundin meines Alters, die musste natürlich wie überall im Ostblock Russisch lernen. 6 Jahre lang, oder 8 Jahre lang, ich habe sie kennengelernt, als sie 16 war. Die hat jahrelang Russisch gelernt, konnte es aber nicht. Und in ihrer Klasse konnte es auch niemand. Und der Lehrerin war es egal, ob sie ihnen Russisch beibringt oder nicht, weil das musste man lernen, das wollte aber keiner lernen. Und manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es in China mit dem Englischen nicht so viel anders sein kann.
Drängt sich mir jetzt die Frage auf, das Russische ist ja irgendwie nachvollziehbar. Da geht es um Ideologie, der große Bruder, die Sowjetrepubliken. Wie ist das in China dann? Heißt das eigentlich ideologisch, dass Amerika oder die englischsprachige Welt ideologisch dann eigentlich das zentrale Leitbild für die chinesische Entwicklung sind? Oder
nein, wie muss man sich das vorstellen? Nein, da steht wahrscheinlich schon ein gewisser Pragmatismus dahinter, dass natürlich auch, wenn eine Kultur so groß und so alt ist und ihre ja wirklich sehr interessante, tolle Sprache hat, man weiß, dass es keine Weltsprache ist. Deshalb sind ja, glaube ich, auch die Erwartungen der Chinesen, dass es Chinesisch zu einer Weltsprache bringen kann, wirklich etwas überzogen, weil es einfach so ein diffiziles, anderes System ist und einfach Englisch für die meisten Menschen viel leichter zu lernen ist. Ja. Nein, da steht keine Ideologie dahinter, da steht Notwendigkeit dahinter, aber wie gesagt, es verwundert einen schon, wenn man weiß, dass in allen Mittelschulen Englisch unterrichtet wird, wie es denn sein kann, dass es so gut wie niemand spricht.
Noch einmal zurück zum Text.
Ja.
Sie sind ja heute als Schriftstellerin hier. Wie sind Sie denn mit Ihren Protagonistinnen und Protagonisten umgegangen? gibt es einen solchen Typen wie den Herrn Wang oder Li irgendwo in Ansätzen in Ihrer Umgebung? Hat es den gegeben oder sind das ganz einfach Konstrukte? Und können Sie vielleicht ein bisschen erzählen, wie Ihre Schreibart ist, ob das alles sofort da ist oder ob Sie sich abmühen mit dem Text? Wie gehen Sie da vor?
Also zum einen, dieses Buch ist Fiktion, ja. Und ich habe Wang als Charakter erfunden. Mir war aber klar, jetzt ohne mich jemals theoretisch mit dem Schreiben befasst zu haben, ja. Keine Ahnung, ich weiß, es soll Menschen geben, die studieren, wie man Bücher schreibt, ja. Ja, das kann man wahrscheinlich so, eine Geschichte, aber ich hatte dann irgendwie ein Gefühl, gut, ich meine, was braucht eine Geschichte? Eine Geschichte braucht auch einen Gegenspieler, ja? Eine Geschichte braucht mehrere Ebenen, auf der sie sich abspielt. Das kommt ja da auch vor, auch wenn ich Ihnen nicht alle Ebenen klarerweise vorgelesen habe. Und Li ist entstanden als Gegenspieler zu Wang, ja? Also, und da, das ist eigentlich ein einfaches Konstrukt, wenn Sie so wollen. Es sind sehr überzeichnete Charaktere, ja? Wobei der wichtigste Charakter ist der Wang und alle anderen Menschen schmücken ihn aus, ja? Mein Schreiben, das war überhaupt, also das Erlebnis des Schreibens ist ja für mich das überhaupt Schönste an dem Ganzen, ja. Sich hinzusetzen, also wenn der Moment passt und wenn es gerade richtig ist, sich hinzusetzen und dann festzustellen, man schaut irgendwie 2 Stunden später das nächste Mal wieder auf die Uhr und stellt fest, man hat jetzt 2 Stunden geschrieben. Und meine Art zu schreiben ist, dass da einmal, da lasse ich dann einmal fließen, ja, also es wird nicht während des Schreibens gefeilt oder so, das könnte ich überhaupt nicht, ja. Und diese Geschichte ist ja auch zu einem Großteil, ja, sie ist eigentlich, was heißt zum Großteil, sie ist beim Schreiben entstanden. Wie ich eingangs gesagt habe, ich wusste den Grundkonflikt, den der Held hat, ich hatte den Helden vor mir, ich habe gewusst, dass ich damit ihn zu Pressekonferenzen zu schicken, keine Geschichte füllen werde, ja. Und habe ihn zu einem gemacht, der halt viel über anderes auch nachdenkt und viel anderes erlebt. Aber diese ganze Geschichte ist beim Schreiben selbst entstanden. Ja, unmittelbar nach meiner Heimkehr, ja. Ja.
Beim Lesen habe ich eine Zuneigung zu dem Genossen Wang gespürt. Also.
Und, ist das schlecht?
Die Frage ist jetzt, baut man da, wenn man ein Buch schreibt, baut man eine Beziehung auf zu den Figuren wahrscheinlich? Und irgendwie habe ich gespürt, wie Sie haben zuerst den Genossen Li beschrieben oder darüber gelesen und dann, wie Sie begonnen haben, den Genossen Wang zu lesen, habe ich irgendwie gespürt, aha, ich freue mich darauf, diese Person zu lesen oder zu beschreiben. Stimmt es, dass man vielleicht Person lieber mag oder lieber beschreibt oder?
Ja, schauen Sie, also ich könnte nicht über einen Held, oder wobei das wäre vielleicht eine schöne Herausforderung. Sie haben mich gerade auf eine Idee gebracht. Ob man über einen Charakter, den man zutiefst, natürlich habe ich eine Sympathie für diesen Charakter, ja. Das ist ja auch ein Charakter, der einem furchtbar leid tun muss, sehr oft. Ich werde Ihnen nicht zu vieles über ihn erzählen wollen, weil es ist ja nicht meine Aufgabe, jetzt mein eigenes Buch zu interpretieren. Aber ja, der Hauptcharakter ist ein extrem liebenswürdiger Mensch, der einfach völlig planlos ist, ja. Und was ich beim Lesen schon getan habe, ich habe ganz bewusst die Tonalität geändert, ja, um auch auszudrücken, okay, ich habe Ihnen die beiden Gegenspieler vorgespielt, ja, und mit dem Gegenspieler überhaupt angefangen. Die Tonalität geändert, ja. Und es ist aber die Tonalität schon auch so, wie ich sie, also wenn Sie mich jetzt fragen, ist mir ein Charakter wie der Wang sympathischer als ein Charakter wie der Li? Ja. Ich nehme an, Ihnen auch, oder?
Darf ich Sie nicht zum Buch fragen, sondern zu Ihrem Erscheinungsbild im Fernsehen. Das war sehr angenehm.
Oh, danke.
Und ich kann mich erinnern, Sie haben einmal im Zentrum moderiert. Im Fernsehen.
Nein, einen runden Tisch.
Oder einen runden Tisch. Ja, recht ein Unterschied.
Ist ein Unterschied.
Ja. Aber ich hätte eine Frage, kann man damit rechnen, dass Sie wieder einmal sowas moderieren? Oder ich habe Sie als unheimlich effizient.
Herzlichen Dank. Sowas wird an anderer Stelle entschieden, aber ich glaube...
Schade.
Ich werde es nicht kommentieren. Hier wird offenbar mitgeschnitten. Schauen Sie, da oben ist eine Kamera. Gut, da ich hier meine alleinige Zeremonienmeisterin bin, Genossinnen und Genossen, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und vielleicht sind Sie jetzt neugierig geworden auf den Genossenwagen. Er wäre käuflich zu erwerben. In China herrscht der Kapitalismus. Danke.